Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen zu einer letzten Folge meines Podcasts Draußen vor Klausen, nicht für immer, sondern nur vor unserer kleinen Sommerpause. Normalerweise macht man da was ganz Leichtes und Heiteres. Wir aber nicht, sondern wir machen ein ernstes Thema, die Zukunft der Kirche bzw. der Kirchengebäude. Nichts Geringeres, aber es gibt einen guten Anlass dazu. In Deutschland läuft ein Kirchenmanifest durchs Internet und bewegt Menschen und Gemüter. Und mit einer der Initiatorinnen dieses Kirchenmanifests, der Kirchenhistorikerin und Theologin Karin Berkemann, will ich sprechen. Herzlich willkommen. Wir sind über Zoom verbunden. Schön,
Hallo,
dass Sie
Herr
da
Klausen,
sind.
Ich bin mir sicher, wir kriegen das schwere Thema in ein heiteres Format gepackt.
Wollen wir mal uns bemühen? Genau, nicht zu schwer und doch. Aber ich freue mich, dass Sie sich zuschalten konnten, manchmal aus Greifswald, heute aus dem warmen Frankfurt. Da nicht alle, die hier zuhören und einige Zuhörerinnen und Zuhörer habe ich ja auch aus der Schweiz, wir wissen, was nun das Kirchenmanifest ist. Mögen Sie kurz erklären, worum es Ihnen und nicht nur Ihnen, sondern Ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern dabei geht?
Ganz genau, das Manifest ist ein Bündnis, sagen wir mal, ein Papier von 10 kulturellen Akteurinnen und Akteuren. Insofern schöpfe ich jetzt aus dem kollektiven Wissen einer größeren Gruppe. Wir haben uns immer wieder auf Tagungen getroffen, persönlich getroffen und haben die große Sorge und die zunehmende Sorge geteilt, dass die Kirchenbauten zunehmend verschwinden, geschlossen werden, abgerissen werden und dass das in Kreisen passiert, diese Entscheidung getroffen werden, die wir als nicht öffentlich wahrgenommen haben. Und deshalb war der Impuls zu sagen, wir müssen diese Sorge mal offen aussprechen und sagen, was mit diesen Gebäuden passiert, das geht alle an, nicht nur innerkirchlich, sondern vielleicht auch besonders außerkirchlich. Und deshalb zu sagen, diese Kirchenbauten gehören alle und deshalb sollten auch alle mitreden, was mit diesen Gebäuden künftig passiert.
Da habe ich schon gleich einen Punkt zum Einhaken, weil ich dieses Thema mich meine ganze die letzten Berufsjahre intensiv begleitet hat, die letzten 20 Jahre bestimmt. Und ich habe den Eindruck, dass die Sorge groß ist und auch immer größer wird, was passiert mit unseren Kirchengebäuden, also den Sakralbauten, aber auch vielen anderen Bauten. Gemeindehäuser sind oft genauso wichtig oder auch Pastorate. Ich erlebe aber eigentlich, dass wir in der evangelischen Kirche haben den Anspruch, doch relativ offen und öffentlich wirksam darüber zu sprechen. Das passiert ja auch. Wie kommen Sie dazu, zu der Wahrnehmung, dass das hinter sozusagen geschlossenen Türen passiert?
Geschlossene Türen habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, eingeschränkte Kreise. Und nun ist es ja so, dass die evangelische Kirche und der römisch-katholischen geht es nicht anders. Im Schwinden ist, was die Mitgliederanzahlen angeht. Das Thema Volkskirche ist zurückgegangen. Das heißt, die kirchlichen Konfessionen repräsentieren inzwischen, also die beiden großen Konfessionen repräsentieren mittlerweile inzwischen einen kleineren Teil der Bevölkerung, so wie auch die großen Parteien auch sich nicht mehr als Volksparteien verstehen können. Ein Phänomen, das wir als Kirche, jetzt spreche ich mal als Mitglied einer theologischen Fakultät und Mitglied einer Landeskirche, wir als Kirche ja teilen mit anderen großen Institutionen. Und das, was wir gerade auf evangelischer Seite für die römisch-katholische, müsste man nochmal anders sprechen, an demokratischen Strukturen haben, vollzieht sich ja meistens innerhalb unserer Gemeinschaft. Und die Frage ist, wie weit wird es außen wahrgenommen? Und oft denken wir, da nehme ich mich mit rein, innerhalb von Kirche, das kriegen die doch mit. Aber nein, wir haben mittlerweile dann doch einen Zirkel gebildet, in dem wir Dinge sagen und beschließen und diskutieren, die sich dann doch in kleiner werdenden Kreisen bewegen, auf Synoden und so weiter. Und bis das Ganze dann in die Presse kommt oder in den Kommunen diskutiert wird oder sogar darüber hinaus diskutiert wird bei Gebäuden, die ja von Interesse für größere Kreise sind, das dauert. Und da, bis dahin sind die Entscheidungen und die, wie soll ich sagen, die Gesprächsstrukturen oft so fest, dass sie dann noch ein halbes Jahr bis ein Jahr haben und dann ist das Ding über die Wupper. Und insofern mehr Leute mit einbeziehen, auch aktiv einsprechen. Nicht nur davon ausgehen, die kommen ja zur Kirche, sondern aktiv ansprechen, das Problem offen auf den Tisch legen. Das wäre schon ein wunderbarer Ertrag dieses Manifestes. Und ich habe das Gefühl, wir sind Mitte Mai damit online gegangen, dass wir in den letzten 8 Wochen damit schon einen großen Sprung getan haben. Ich erinnere an die gemeinsame Presseerklärung von Deutscher Bischofskonferenz und Evangelischer Kirche in Deutschland, die sich gemeinsam geäußert haben in dem Sinne, grundsätzlich dieses Manifest zu begrüßen, wenn Sie sich vielleicht auch andere Lösungsstrukturen dafür vorstellen.
Ja gut, das kann ich gut nachvollziehen, wie Sie das beschreiben. Einerseits ist eben die Sorge und die Fragen, was machen wir als evangelische oder auch katholische Kirche mit unseren ganzen Kirchgebäuden? Wird intensiv kirchenintern diskutiert, geht dann an die Öffentlichkeit meistens erst, wenn irgendwie skandalträchtige Entscheidungen gefällt worden sind. Eine Kirche wird aufgegeben, eine Kirche wird abgerissen, eine Kirche wird verkauft, da passiert irgendwas. Dann geht es an die Öffentlichkeit. Da haben Sie jetzt als sozusagen jetzt nicht kirchlich amtliche autorisierte Gruppe natürlich die noch mal eine andere Möglichkeit, in die Öffentlichkeit hineinzugehen, und haben dieses Kirchenmanifest geschrieben, das man, will ich noch mal kurz sagen, natürlich wunderbar im Internet nachlesen kann. Muss man nur Kirchenmanifest eingeben oder Moderne Regional heißt, glaube ich, Ihre Website, nicht wahr?
Exakt, moderne-regional.de/Kirchenmanifest oder einfach kirchenmanifest.de.
Genau, und da wollte ich gerne noch mal auf den ersten, auf einen wichtigen Punkt dieses Papiers hingehen, eingehen, wo Sie beschreiben, dass Kirchen nicht nur den Kirchen gehören. Also Kirchengebäude sind nicht nur sozusagen kirchliche Immobilien, sondern irgendwie allen gehören. Mögen Sie das mal ein bisschen ausführen? Das ist vielleicht selbstverständlich, aber dann am Ende doch nicht.
Ich weiß von Podiumsdiskussionen, dass sich den Juristinnen und Juristen in den Kirchenverwaltungen dabei immer so ein bisschen die Fußnägel aufrollen. Aber wir argumentieren es von kultureller Seite. Es sind Gebäude, die über Jahrhunderte geschaffen wurden von und erhalten wurden, gepflegt wurden von Stadt- und Dorfgemeinschaften, die auch bis heute mit staatlichen Geldern unterhalten werden, mit bürgerschaftlichem Engagement, mit Zustiftungen. Also allein schon in der Entstehung und in der Pflege sind das Gebäude, in denen mehr Geld und mehr Engagement steckt als rein von amtlich unterzeichneten Kirchenmitgliedern. Darüber kommt hinaus, dass sich Kirchengebäude ja immer auch in der Nutzung, da waren Gerichtsprozesse drin, da hat man sich getroffen, wenn Unwetter war, da hat man sich getroffen, wenn Markt war. Also in diesen Gebäuden hat immer auch mehr stattgefunden als der reine Gottesdienst. Das heißt, dort haben sich Gemeinschaften getroffen, die nicht nur im engeren Sinne zur Kirchengemeinschaft gehörten. Und darüber hinaus gibt es mit Erklärungen der Europäischen Kommission oder mit UNESCO-Erklärungen deutliche Punkte, die sagen, wir haben alle, und das ist unabhängig von religiöser Zugehörigkeit, ein Recht auf Teilhabe an kulturellen Räumen. Und wenn es was an kulturellen Räumen gibt, dann, wo man sagt, was in Europa ein flächendeckendes Netzwerk hat, dann sind das Kirchen. Das heißt, Sie haben aus verschiedenen Punkten, wo Sie sagen können, es sind Räume, die Relevanz haben, Zuständigkeit, aber auch in den Erschaffungsprozessen beteiligt sind, nicht nur mit Menschen, die auf ihrer Lohnsteuerkarte Kirche stehen haben, sondern die darüber hinaus für große Gemeinschaften von Wert sind, aber auch zugänglich sein sollten. Deshalb verkürzt, Kirchen gehören allen.
Genau, das ist diese schöne Doppeldeutigkeit des Wortes gehören, also in einem weiteren Sinne, aber jetzt nicht nur metaphorisch gehören Kirchen in der Tat allen, weil sie Kulturorte sind, weil sie Gedächtnisorte sind, weil sie Versammlungsorte sind, weit über den definierten Kreis der Kirchenglieder selbst hinaus. Und dann aber in einem juristischen Sinne gehören sie eben dann in Deutschland jeweils hauptsächlich den jeweiligen Kirchengemeinden selbst als Körperschaften öffentlichen Rechts.
Wenn ich an dem Punkt einhaken dürfte, ja? Auch die EU-Erklärungen und die UNESCO-Erklärungen, also das Kulturerberecht, sind juristische Erklärungen. Das heißt, das Recht auf Mitentscheidung und auf Teilnahme, es hat durchaus eine juristische Ebene. Ich weiß, was Sie meinen. Also ich kann jetzt nicht hingehen und sage, ich verkaufe den Kölner Dom, aber es gibt durchaus eine juristische Ebene für dieses Wort. Ich bin keine Juristin, aber was Denkmalrecht, was Kulturerbe-Recht, was EU-Recht angeht, gibt es da durchaus eine Ebene.
Genau, also wollen wir jetzt auch gar nicht drüber streiten, wem jetzt was gehört, sondern in dieser Doppeldeutigkeit will ich nicht sagen, aber doch in dieser Vielschichtigkeit des Gehörens zeigt sich etwas, worauf Sie ja hinaus wollen, nämlich eine oder Verantwortungsgemeinschaften bilden. Also wir nehmen ja wahr, dass die Institution Kirche eben auch zunehmend angestrengt, manchmal auch geradezu überfordert ist, Sorge zu tragen, dass die Gebäude, die ihnen überkommen sind, weiter zu pflegen, zu betreiben, zu erhalten. Und nun möchten Sie sowas gründen wie Verantwortungsgemeinschaften, also wo eben über die Kirche hinaus Menschen, Einrichtungen, aktivistische Gruppierungen sich engagieren für den Erhalt und den Betrieb von Kirchen. Haben Sie da eigentlich schon so eine konkrete Vorstellung, wie sowas aussehen könnte?
Ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen und dann komme ich auf Ihre Frage zurück. Das ist jetzt so eine Politikerantwort, ganz, ganz furchtbar. Ich denke, dass wir im Moment, Sie sprachen eben von Doppeldeutigkeiten, wir Theologinnen lieben das, da nehme ich Sie jetzt einfach mal mit rein. Wir lieben Worte, die so ein bisschen in der Schwebe sind, sagen wir es freundlich. Und Kirche sagt ja etwas über das Gebäude und über die Institution und dann auch etwas über das, was wir so als geistliche Gemeinschaft, als Theologinnen meinen, darüber hinaus. Und im Moment haben wir das Problem, dass das Schicksal, das die Kirche als Institution hat, nämlich zunehmende Mitglieder und auch Bedeutungs- und auch Finanzverlust haben, dass das Auswirkungen auf die Gebäude hat. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir damit umgehen, mit den Gebäuden umzugehen, wenn die Institution Kirche an vielen Stellen sagt, da kommen wir nicht mehr ganz alleine mit klar. Zumindest sehen wir, dass Gebäude aufgegeben werden, dass es Prozesse dahin gibt, dass es Abrisse gibt, dass es im besten Fall noch Umnutzungen gibt. Also besser als Abriss. Und jetzt ist die Frage, wie bringen wir sozusagen diese Gebäude wiederum in das hinein, für das sie ja auch mitgebaut wurden, nämlich in eine größere Gemeinschaft. Und diese größere Gemeinschaft können in verschiedenen Prozessen angesprochen werden. Da waren wir ja vorhin, nämlich frühzeitig auf Akteurinnen und auf Akteure zuzugehen. Das Manifest, um jetzt konkret zu fragen, was macht unsere Gruppe oder wo will unsere Gruppe hin, die sich ja vergrößert hat. Wir haben mittlerweile gut 17.000 online Unterzeichneten, freuen uns über jeden mehr. Der erste Punkt war, Öffentlichkeit herzustellen. Da können wir, glaube ich, einen Haken dran machen, wobei das weiter eine Aufgabe bleibt. Wir sind viel durch Presse gegangen, wir haben viele Interviews geführt. Auch das Gespräch mit Ihnen führe ich mit darauf zurück. Der zweite Punkt ist, und da sind wir gerade lebendig dabei, ist, das Ganze in offenen Workshops, auf Tagungen, auf offenen Podien zu diskutieren. Wir hatten das unter anderem im Juni in Berlin in der Parochialkirche. Da waren Sie mit dabei. Expertinnen, Experten dazu zu. Und der dritte Schritt wird sein, und der wird jetzt parallel beginnen und anlaufen, in einem moderierten Prozess zu schauen, was könnte denn ein gutes Format sein? Und da sind wir wie beim Juristischen. Und dafür bin ich keine Expertin. Das heißt, wir müssen uns Expertinnen und Experten holen, die uns beraten. Was könnte denn zum Beispiel eine Stiftung sein? Wird das eine Trägergesellschaft sein, wie es in Nordrhein-Westfalen schon mal gut funktioniert hat? Kann es vielleicht eine genossenschaftliche Form sein? Also eine Art, wenn Sie so wollen, Auffang- und Entwicklungsgesellschaft, in der man sagt, die Gebäude, die im Umbruch sind, bei der Kirche sagen, wir schaffen das nicht mehr oder wir schaffen das nicht mehr alleine, dort hineinzugehen und zu gucken, einen größeren Pool an Leuten hineinzunehmen und mit diesen Gebäuden kreativ offen umzugehen. Jetzt kommt gleich die Frage nach dem Geld, ich weiß.
Nee, aber ich habe noch eine Frage davor. Wir haben ja solche Verständigungsprozesse in der evangelischen Kirche auch. Da gibt es in unterschiedlichen Landeskirchen, Kirchenkreisen, Zukunftsprozesse und so, wo ganz ähnlich gearbeitet oder nicht ganz anders gearbeitet wird. Und dann nochmal meine Frage, wie weit haben Sie mit auf dem Schirm kirchliche Kirchenvertreter mit an Bord zu haben? Denn das muss ich auch sagen, es gab, als dieses Manifest rauskam, auch gewisse Verschnupfungen bei Kolleginnen und Kollegen, die sagten, wir sind hier gar nicht informiert worden. Kirchen gehen ja uns an, ist unser täglich Brot. Wir arbeiten die ganze Zeit an diesem Thema und plötzlich kommt da so ein Manifest über uns und wir sind gar nicht beteiligt. Wie denken Sie jetzt im nächsten Schritt dann eben auch kirchliche Entscheidungsträger mit einzubinden in Ihre Beratung?
Ich glaube, das waren zwei Fragen. Ich fange mal bei der letzten an. Diese Verschnupfung, Sie erinnern sich an den Anfang unseres Gespräches. Das ist genau der Grund, warum wir dieses Manifest gemacht haben. Nämlich diese Verschnupfung auf Seiten derer, die wir uns seit Jahrzehnten, ich mache das seit, jetzt muss ich uncharmant sein, seit 24 Jahren, Sie machen das. Ich möchte nicht uncharmant sein, in einer ähnlichen Zeitdimension, dass Sie sich mit Kirchenbauten beschäftigen. Ich habe sehr lange mit Kirchenbauten zu tun und ich kenne viele in unserem Kreis, die mitmachen, die ihr ganzes Leben damit zu tun haben. Und die sagen, wir erfahren aus unserer Heimatgemeinde, aus der Zeitung, dass eine Kirche aufgegeben oder abgerissen wird. Und warum sprechen die nicht mit uns? Und wir hatten auf einmal ein Die und ein Wir. Und das heißt, es ist unsere Sprachform zu sagen, öffnet den Kreis, nehmt uns mit rein, macht keine Wagenburg. Wir haben Kompetenzen, wir haben Ideen, diese Gebäude gehen uns genauso an. Und das heißt, eine ausgestreckte Hand in Richtung derer, die, sag ich mal, juristisch bedingt über diese Gebäude sprechen, auf den Leitungsebenen. Wenn Sie in unsere erstunterzeichnenden Liste schauen, werden Sie ganz viele Kirchenvertreterinnen und Kirchenvertreter aus den Bauämtern und so. Aber das sind eben Emeritierte, das sind ehemalige, die also nicht mehr in der Leitungsebene in der Funktion stehen. Jetzt in den Folgeunterzeichnungen finden sich viele von den Kollegen dann wiederum bei den Online-Zeichnenden auf der Liste. Also wir sprechen jemanden an, wir gehen auf jemanden zu. Und die Erfahrung aus den Podien und aus den Workshops ist, dass aus diesem Karin, warum hast du denn nicht gleich mit mir gesprochen? Daraus wird in der Regel ein exzellentes und gutes Gespräch. Ich erlebe seit 8 Wochen Gespräche über die Gartenzäune und ein Eintreten der Gartenzäune, das mich freut und das
Okay.
mich wirklich glücklich macht. Das ist die eine Frage. Also, ich glaube, dieses leichte Rumpeln erzeugt gerade etwas an Reibungsenergie zugunsten der Gebäude. Helfen Sie mir mit der zweiten Frage, die Sie
Aber
hatten.
vielleicht auch noch eine kurze Rückmeldung, weil ich in meiner vorherigen Funktion war ich hier Propst in Hamburg und da kannte ich eben diese Frustration, dass man, dass wir da wahnsinnige Prozesse gemacht haben und allen alles öffentlich zugänglich gemacht haben, verschiedenste Foren und sowas eingerichtet haben, die Öffentlichkeit sich dann aber erst interessiert hat, wenn irgendwelche Entscheidungen gefallen waren und dann sich erregt hat und vorher aber nicht. Insofern hat man natürlich sozusagen diese Kommunikationsfrustration auf allen Seiten, hat auch dann natürlich zu tun mit den unterschiedlichen Prozessphasen, in denen man sich gerade befindet, hat dann natürlich immer auch nochmal mit so ein paar Chaos-Elementen zu tun, die dann immer eintreten. Wenn dann eine Entscheidung getroffen wird, dann geht es wieder rund und dann, also diese ganzen Dynamiken kenne ich sehr gut. Insofern will ich mich jetzt auch gar nicht lange mit Verschnupfungen aufhalten, sondern eher mich, deshalb habe ich dieses Manifest auch selber irgendwie positiv aufgenommen und mich darüber gefreut, weil es doch nochmal ein wichtiger Impuls ist, jetzt nicht nur sozusagen in kirchliche Machinationen einzugreifen, sondern tatsächlich an die Öffentlichkeit und in einem zweiten Schritt kommen wir nachher nochmal drauf, auf die Politik zuzugehen. Was mich interessiert hat und was mich einfach angesprochen hat, weil ich an dem Thema selber gerade so ein bisschen rumbastel, ist dieses Thema Verantwortungsgemeinschaften oder Nutzungspartnerschaften. Wenn man also sagt, Kirchengebäude sind jetzt nicht einfach sozusagen nur für den sakralen Gebrauch von Kirchengliedern zu nutzen, sondern gehen alle an und gehören in dieser Weise auch allen, dann muss man natürlich auch gucken, dass das jetzt nicht nur ein Spruch bleibt, sondern tatsächlich irgendwie auch irgendwie mit Leben erfüllt wird und nicht nur gemeinsam genutzt wird, sondern auch tatsächlich gemeinsam Verantwortung übernommen wird. Da ist für mich immer das schönste Beispiel, sind die Kirchbauvereine in den neuen Bundesländern in Ostdeutschland, die eben nach der Wiedervereinigung sich gebildet haben mit den Unterschied aus den unterschiedlichsten Mitgliedern zusammengesetzt, die sich dafür eingesetzt haben, ihre Kirchen im Ort zu retten und in Betrieb zu nehmen. Da ist ja schon so etwas entstanden wie Verantwortungsgemeinschaft. Da haben Kirchenvereine sich gegründet, die dann im Grunde Funktionen übernommen haben, die früher der Kirchgemeinderat oder die Land oder die sozusagen Institution Kirche übernommen haben. Denken Sie, wenn Sie jetzt an Verantwortungsgemeinschaften für Kirchengebäude denken, dass Sie diese ostdeutsche Idee aufgreifen, verlängern, erweitern oder denken Sie an noch was ganz anderes?
Also dieses große Engagement, was im Osten, in den inzwischen nicht mehr ganz so neuen Bundesländern sich auch schon vor der Wende etabliert hatte, weil die Kirchengemeinden dort gerade in den 70er, 80ern, als die Dorfkirchen zunehmend verfielen, man musste sich organisieren. Der Pfarrer hatte meistens nicht ganz freiwillig vorher eine handwerkliche Ausbildung gemacht. Das heißt, der konnte praktisch helfen. Man hatte gute Westkontakte und konnte Kupfer in irgendeinem Kofferraum über die Grenze bringen und so weiter. Das heißt, es gab dort eine längere Tradition. Das ist eine historische Besonderheit, die wir sicher im Westen nicht reproduzieren können. Und ich höre aus den neuen Bundesländern, ich bin in Greifswald aktiv, aber ich bin der reingeschmeckte Oste, also ich bin ursprünglich Rheinland-Pfälzerin. Ich höre aber dort, dass diese Verantwortungsgemeinschaften auch je nach Dorf mittlerweile ein Generationsproblem haben. An manchen kommen neue dazu. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, ist man in irgendeinem Speckgürtel von irgendwas, von Berlin oder weiß ich nicht, oder ist man in Gebieten, die mittlerweile, und ich denke, über das Problem der Infrastrukturen sprechen wir vielleicht noch, ist mittlerweile die Kirche so die einzig verbliebene Infrastruktur, die noch da ist und der Bahnhof ist nicht mehr und die Post ist nicht mehr und so weiter. Also ich glaube, dieses Modell ist großartig, wenn es funktioniert und wir haben großartiges Engagement auf dieser Ebene, wenn ich mit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz spreche, zum Beispiel auch in den Flutgebieten erlebt, an der Ahr zum Beispiel. Also es gibt so Momente, wenn die Bedrohung ganz greifbar ist, dann rückt man zusammen. Ist auch eine Erfahrung von Denkmalpflege. Wenn es wirklich sichtbar wird, dann funktioniert das. Aber das wird keine Lösung für die Fläche sein. Und wir sprechen, Zahlen ist immer eine schwierige Geschichte. Die Angaben, wie viele Kirchen die beiden großen Konfessionen haben, schwanken zwischen 40 und 50.000, je nachdem, welche Statistik Sie sehen. Und die Angaben, wie viele dieser Kirchen wahrscheinlich zur Disposition stehen in den nächsten Jahren, schwanken zwischen Expertenangaben, die Kirchen stellen, sind da unpräzise oder schweigend. Aber unter Experten würde man sagen, zwischen Drittel und der Hälfte dieser Kirche dürfte in den nächsten Jahren zur Disposition stehen, um es mal vornehm auszudrücken. Das ist zu viel, um zu sagen, die Bürgerschaft schafft das alleine. Das heißt, wir werden eine Struktur brauchen. Und da lerne ich von den nordrhein-westfälischen Kolleginnen und Kollegen, dass wir das ähnlich haben mit den großen Verlusten, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen mit den Aufgaben der Zechen. Und da hat man sich nach einigem Rumpeln zu einer Trägergesellschaft, dann gab es die Iber-Emscher Park, also eine Bauausstellung mit einer entsprechenden Gesellschaft dazu. Also man hat eine gute Idee gehabt, und man hat Gelder akquiriert aus größeren Ebenen wie EU und Bund und hat das dann über Jahre hinweg in eine, jetzt sagen wir vornehm Transformation, man hat verändert. Und eine ähnliche Bewegung, denn ähnlich Identitätsstiften wie die Zechen sind die Kirchen allemal, eine ähnliche Bewegung werden wir brauchen. Also die Bürgerinnen und Bürger alleine können das nicht wuppen. Da braucht es mehr.
Nochmal eine kleine Rückfrage. Weil in diesen Gesprächen wird dann immer über die Kirche geredet und vergessen, wie konfessionell und regional unterschiedlich die Situationen sind. Haben Sie bestimmte Regionen oder Konfessionen oder evangelisch-katholisch bestimmte Regionen nochmal besonders im Blick, als besonders gefährdet? Sie haben zwar über das Thema gearbeitet, Kirchbauprogramme der Moderne in der DDR, aber sozusagen diese wirklich vielen, vielen neuen Kirchen, die man in Westdeutschland nach dem Krieg gebaut hat, das hat es im Osten Deutschlands ja so nicht gegeben. Also gibt es so bestimmte Unterschiede regional und konfessionell, die für Sie besonders wichtig sind?
Da kann ich jetzt schöpfen aus einer Erfassung, die ich mache für Modern Regional. Sie erwähnten das bereits, ein baukulturelles Online-Magazin, das ich mit Daniel Batetzko herausgebe. Da habe ich die Plattform Invisibles aufgemacht 2016-17 und dort sammle ich Beispiele von im Umbruch befindlichen Kirchen seit 1850. Abrisse, Umnutzungen und ein bisschen sehenswertes Zeug dabei. Und aus den Zahlen heraus kann ich sagen, auf die gesamte Fläche gesehen, ist etwa die Hälfte der Kirchen, die sich in Veränderungsprozessen befinden, etwa die Hälfte hat das noch vor sich. Also da sieht man eine Bedrohung oder eine Diskussion oder eine Schließung mit unklarem Ausgang. Und die andere Hälfte etwa befindet sich gerade, hat das bereits schon hinter sich. Und nur 8% davon sind abgegeben an andere religiöse Gemeinschaften. Das geht besser in Berlin oder im Süden, wo es klassisch eine größere Streuung gibt und weniger gut in anderen Gebieten. Was die Zeitschiene angeht, haben sie natürlich in der ehemaligen DDR das Sonderbauprogramm, also diese besondere Baubewegung der 70er, 80er Jahre in der DDR mit Westgeld im Osten Kirchen zu bauen, das sind vielleicht 100 Stück. Das kommt mitnichten zu der Zahl, die sie zwischen 45 und 75, dann flacht es im Westen ab, in der BRD haben. Und genau diese Kirchen machen den Löwenanteil aus an den Kirchen, die sich in den Umnutzungsprozessen befinden. Das sind aus den Daten, die wir haben, etwa 2/3, die sich in diesem Wandel befinden. Aber, und das ist interessant, zu einer wirklichen Umnutzung, die den Bestand erhält, kommen vorwiegend die Kirchen außerhalb dieser Zeit. Also die Kirchen vor 45 und die Kirchen nach 75. Also Kirchen,
warum?
Die eher,
warum ist das so?
Naja, vor 45 bauen sie in Formen, die sind schmuckliger. Also da haben sie Spitzbogen, da haben sie Buntglas. Das ist traditionell eher das, was man mit Kirche verbindet, weil es uns mittlerweile schon weit genug weg ist, um historisch zu sein. Und das ist dann reizvoller für jemand. Sie machen ja kein Restaurant in einem Gebäude auf, wo keiner reingehen will. Also sie brauchen etwas, was eine große Akzeptanz hat, um eine Umnutzung zu etablieren. Aber von den Gebieten her ist der Druck in den östlichen Bundesländern genauso groß, nur auf andere Gebäude, nämlich vorwiegend auf historische Gebäude. Und mit historisch meine ich richtig alt, also 12., 13., 14., 15., also Mittelalter. Und dann haben sie natürlich eine andere Situation, ein denkmalgeschütztes, sehr historisches Gebäude, das in einem Gebiet steht, wo es sonst keiner haben will. Und da müssen sie natürlich anders mit umgehen als mit einer nicht minder wertvollen, aber häufig nicht ganz so akzeptierten Kirche der 50er, 60er Jahre in Nordrhein-Westfalen, wo man nach der Gründung des Ruhrbistums gebaut hat in ganz großer Menge. Die sind nicht schlechter und die sind nicht hässlicher und nicht weniger wertvoll, aber sie sind eben häufig noch weniger akzeptiert. Und das finde ich interessant, wir haben zunehmend in den Zahlen, dass der jüngste Abriss, den ich kartiert habe, ist von 2009. Also ein Gebäude, das 2009 errichtet wurde, das jetzt in der Schließung ist und eines von 2002 abgerissen. Also die Zyklen, wann wir diese Kirchen aufgeben, sind sehr viel schneller geworden. Und dann kommen wir in den ökologischen Teil, über den wir sicher noch sprechen werden. Also der Druck auf NRW ist seit Jahrzehnten, der Druck im Norden und im Süden steigt. Und in der DDR sieht man es wenig, weil es eher Verfall bedeutet als Abriss.
Jetzt noch eine kurze Rückfrage zum Thema evangelisch-katholisch. Nun bin ich evangelisch und will nicht böse über katholisch sprechen, aber ich habe, vielleicht ist das auch nur ein Vorteil, dann können Sie mich korrigieren, oder mit Überraschung wahrgenommen, als ich mich mit dem Thema anfing, so vor 20 Jahren zu beschäftigen, dass es manchmal in katholischen Zusammenhängen einfacher ist, eine Kirche abzugeben, weil man sich ganz stark auf sozusagen die rein sakrale Funktion des Gottesdienstraums fokussiert. Also Kirche ist dann ein geweihter, geschützter, sakraler Raum, wenn dort die Eucharistie gefeiert, also wenn ein Priester wandelt. Wenn das eben nicht passiert, weil man keine Priester hat oder weil dort keine Gottesdienste stattfinden, dann kann auch sozusagen die besondere Würde dieses Raumes zurückgenommen werden und auch abgegeben werden. Das war so mein Eindruck aus der Ferne, während bei Evangelischen eben diese anderen Aspekte immer stärker mitspielen. Stimmt das oder ist das ein borniertes protestantisches Vorurteil von mir?
Wenn es borniert ist, hätte ich diese Borniertheit bis vor 2 Jahren geteilt. In den Zahlen kann ich das nicht wiederfinden. Mhm. In den Zahlen ist der Umgang, also die Frage, wie lang dauert es, bis man es abgibt, also von der ersten öffentlichen Sichtbarkeit der Diskussion bis zur Aufgabe und dann in der Häufigkeit, wie es Umnutzung oder Abriss angeht, merke ich keinen Unterschied zwischen evangelisch-katholisch in den Zahlen.
Also ich dann spreche ist die Theologie nicht so, dann ist die Theologie nicht, also ist immer die Frage, wie bedeutsam ist die jeweilige Theologie für das tatsächliche praktische Handeln? Sie würden sagen, wenn Sie allein auf die Zahlen gucken, nicht so sehr, wie man vielleicht erwarten würde.
Es gibt einen Unterschied bei den kleinen Gemeinschaften, zum Beispiel die Neuapostolische Kirche hat viel aufgegeben in den letzten Jahren. Da haben sie zwar in den endgültigen Entscheidungen eine Ähnlichkeit zu den beiden großen Konfessionen, aber der Zeitraum zwischen Sichtbarwerden der Diskussion und Aufgabe, der ist minimal. Das heißt, die fackeln nicht lange. Oder die diskutieren intern und haben den Deckel drauf, oder wir achten nicht drauf. Aber diese Entscheidungen fallen sehr viel schneller. Aber dann am Ende ähnlich wie bei den beiden großen Konfessionen. Den Unterschied kann man machen. Also das betrifft dann sozusagen den Entscheidungsprozess und die Sichtbarkeit, aber nicht die Art der Entscheidung, die am Ende getroffen wird. So viel in den Zahlen, was
ja,
ich
ja,
sehe.
Ist interessant. Ja, vielen Dank. Dann werde ich mir meine protestantischen Vorteile nochmal genauer anschauen. Ich würde Sie jetzt aber doch gerne nochmal konfrontieren mit einer pieksigen Frage, die auch gegen meine Rolle eigentlich geht, die aber mich halt schon seit langem beschäftigt und auch jetzt in meiner vorherigen Tätigkeit als Propst in Hamburg auch immer wieder auch dann zu bestimmten Entscheidungen mitgedrängt oder gebracht hat. Nämlich, ob es nicht auch sinnvoll, gerechtfertigt, nicht schön, nicht erfreulich, aber notwendig sein kann, sich von Kirchengebäuden zu verabschieden. Das ist ja etwas, was in Ihrem Manifest, wenn ich das genau gelesen habe, so nicht vorkommt. Und da geht vor allen Dingen darum, Kirchen zu bewahren. Aber ich kenne eben auch, also wenn man sich ja dann die Zahlen anguckt für Hamburg, dort sind nach 45 genauso viele Kirchen gebaut worden wie in den 2000 Jahren zuvor oder in den 1000 Jahren zuvor. Und da kenne ich eine genügende Anzahl von großartigen modernen Kirchbauten, die vielleicht nicht so schnucklig sind und keine Hochzeitskirchen sind, aber die unbedingt bewahrenswert sind. Ich kenne aber auch Kirchen, wo ich heute sagen würde, da hat man früher auch zu viel gebaut. Man hat zu viel gebaut, man hat zu schnell gebaut, man hat nicht geplant, man hat auch zu schlecht gebaut, sodass ich sagen würde, es gibt durchaus auch, ohne jetzt gleich mit dem Bagger zu kommen, auch Beispiele von misslungenen Kirchbauten, bei denen man sich aus gutem Grund die Frage stellen kann, sollten wir uns davon nicht verabschieden und hier etwas anderes machen. Diese Frage haben Sie, wenn ich das recht sehe, im Kirchenmanifest so ein bisschen außen vor gelassen oder habe ich falsch gelesen?
Ich versuche es von einer anderen Richtung her, Herr Clausen. Wir schöpfen aus einer ähnlichen Erfahrung aus etwa derselben Zeit, nämlich Hamburg, der Ende der Nullerjahre, Mitte, Ende der Nullerjahre, würde ich sagen. Wir gucken nur durch eine andere Brille. Sie saßen sozusagen auf dem kirchenleitenden Mitentscheidersessel. Ich weiß, man fühlt sich nicht immer so als Entscheider, als Dekan, aber sie waren in den Leitungsfunktionen mit den Prozessen betraut. Ich habe zu der Zeit genau diese Kirchengebäude für die Denkmalpflege inventarisiert, eine Ausstellung mit dem Denkmalschutzamt in Hamburg organisiert und war auch selbst Wahlhamburgerin und habe auch viele dieser Kirchen natürlich besucht und gesehen. Und das Argument, viele der Kirchen der Nachkriegszeit, ich sage das mal pauschal, sind nicht so ganz in der Bauqualität entstanden, im Sinne von, das Material war schlecht, man hat so schnell gebaut, Statik funktioniert nicht. Das würde ich in den meisten Fällen verneinen. Wenn Sie genau gucken, wie lange Sie an dem Kölner Dom rumreparieren, wie lange wir an dem Kölner Dom rumreparieren oder an gerade historistischen Kirchen rumreparieren, glaube ich, dass diese Epoche genauso viel schlechte wie gute Kirchen hat wie andere Epochen, auch wenn mehr gebaut wurde. Um die Frage zu beantworten der ästhetischen Qualität. Ja, es gibt Kirchen, die sind nicht so dolle. So wie ich Artikel schreibe, die nicht so dolle sind und Sie vielleicht unter Ihren brillanten Predigten auch mal eine haben, die nicht ganz so brillant ist. Das gibt es. Das ist aber nicht das einzige Argument für die Frage, erhalten wir die oder nicht? Wir haben ja gerade über die Funktionen gesprochen, die diese Räume einnehmen. Die können soziale Mittelpunkte sein. Die letzte schäbige Hütte kann eine großartige soziale Funktion wahrnehmen im Quartier. Wenn die wegfällt, zerbröselt der Zusammenhalt dieses Stadtteils. Sie können historisch besonders wichtig sein und so weiter. Sich von einer Kirche zu verabschieden, halte ich nicht für das Problem. Die Frage ist, heißt verabschieden, wir machen die dann platt? Also wir geben sie dem Abriss anheim oder heißt verabschieden, wir geben sie in eine Möglichkeit, dass andere Leute etwas anderes damit machen. Und diese Bereitschaft habe ich gerade in Hamburg in den Endnullerjahren, ich weiß, sie haben viele Prozesse angeleiert und vieles versucht, aber habe ich an der Stelle an manchen Orten vermisst. Mhm. Das heißt, wenn Kirche sagt, wir können nicht mehr, finde ich das ehrlich. Und zu sagen, wir geben diese Kirche auf, finde ich das ehrlich. Ich finde es nur unehrlich, dann zu sagen, wenn wir damit nichts anfangen können, dann können auch andere nichts damit anfangen. Da bin ich raus. Wenn dann am Ende dieses Prozesses, wo man alles versucht hat, nichts geht, werden wir das nicht verhindern können, weder Sie noch ich. Aber wir sollten es stärker und besser versuchen, als wir es bisher tun.
Genau, dann, wenn es eben darum geht, vielleicht nochmal ein Gebäude, eine Gebäudegruppe, bei der man das besonders gut durchspielen kann, die aber gar nicht so im Blick ist, weil sie jetzt nicht so symbolisch stark ist. Das sind eben Gemeindehäuser in vor allem in schwierigen Stadtteilen. Das habe ich erlebt. Also die habe ich erst hauptsächlich als Problemfälle wahrgenommen. Schlecht erhaltene Gemeindehäuser in schwierigen Stadtteilen. Aber gerade diese, da gibt es ganz gute Beispiele, haben eine hohe Bedeutung, um eben anders und neu genutzt zu werden als Stadtteilhäuser für eben Stadtteile, in denen sonst wenig öffentliche Infrastruktur da ist. Da gibt es ganz schöne Beispiele. Da bildet man Verantwortungsgemeinschaften, Nutzungsgemeinschaften, da teilt man auch die Macht. Das ist ja auch eine Machtfrage, die man präzise beschreiben muss. Und wenn man die Macht teilt, teilt man auch die Last. Also da ist auch einiges möglich. Da hat sich vielleicht, um jetzt nicht Vorwürfe hin und her zu schieben, glaube ich, ist es ja ein Prozess, in dem ziemlich viel gelernt worden ist. Also wenn ich mir überlege, wie das anfing, wie primitiv die Diskussionen noch waren und wie starr die Alternativen oder wie groß die Ängste, immer diese Diskussionen noch vor 20 Jahren, da kommt dann da jetzt ein Bordell rein oder sowas, da hat man ewig so Gespräche darüber. Das hat sich ja total verändert und es haben sich ja doch ganz viele unterschiedliche auch gelungene Formen entwickelt, wie man kirchliche Gebäude, also Kirchbauten oder Gemeindehäuser oder Pastorate anders und neu nutzen kann. Gibt es da Dinge, wo Sie sagen, da ist, habe ich was wahrgenommen, habe ich was gesehen, das hat mich gefreut, das hat mir Spaß gemacht, da sehe ich irgendwie Bewegung, ohne dass das jetzt gleich die Lösung für alles ist. Ich glaube, da von dieser Idee müssen wir uns verabschieden, dass es sozusagen eine Handvoll von Grundmodellen gibt, die überall funktionieren, sondern am Ende hängt es doch ganz stark davon ab, wie es am jeweils einzelnen Ort mit den Menschen, die daran beteiligt sind, funktionieren kann. Aber gibt es sozusagen Beispiele, wo Sie sagen, das hat mir Spaß gemacht, das hat mir Freude gemacht, da funktioniert was neu?
Wenn wir in Richtung Hamburg schauen, vielleicht bleiben wir bei Ihrem oder bei meinem Zugang der Nullerjahre. Das eine Beispiel kennen Sie gut, das wäre die Kapernaumkirche, die in Hamburg-Horn, ein Bau von 61 von Otto Kind, denkmalgeschützt, lange ein großes Sorgenkind, auch mit aufsteigender Feuchte und statischen Problemen, aber unzweifelhaft große Architektur, richtig gut. Aber in der Lage auch ein bisschen schwierig, um was anderes mitzumachen. Man hat es an, also Sie kennen den Prozess besser, um es verkürzt zu sagen, man hat es einem Investor gegeben, der hat das umliegende Grundstück verwertet, aber sich dann irgendwie war dann nicht mehr greifbar und die Kirche war übrig. Und am Ende ist es quasi nicht aus Hand der Gemeinde, sondern über Umwege der Kirchenbau an eine muslimische Gemeinde gegangen, die schon lange ein Gebäude suchte. Jetzt ist eine Moschee drin. Inzwischen seit einigen Jahren auch eröffnet und so stark besucht und bestaunt, dass ich glaube, dass die Gefahr vor Ort in so eine, wie soll ich sagen, etwas Hinterhofsituation geraten von der Gemeinde aus kaum gegeben sein wird. Da habe ich mich über das Endergebnis gefreut und würde mir manchmal den Mut auf kirchlicher Seite wünschen zu sagen, und da wäre ich bei meinem zweiten Beispiel, das wäre Mümmelmannsberg, das Gemeindezentrum in einem der Satellitenstädte in Hamburg, ein Bau von Grundmann Reda Zeuner von aus den 70er Jahren, großartig, ohne Turm, schöne Verkleidung, großartiger Bau, nicht so eine klassische Kirche. Und die hat immer wieder Wellen der Bedrohung. Und immer wieder Wellen, in denen man sich zum Stadtteil öffnet. Und jetzt stellt sich ein bisschen die Frage, wäre eine dieser Öffnungen nicht vielleicht auch eine Kooperation? Es gab eine Weile dort eine Art spirituelle Präsenz von Imam, Rabbi und Pastor, evangelischen Pastor, im Moment, glaube ich, nicht mehr finanziert, dieses Gebäude für die religiöse Klientel zu öffnen, die eben da ist. Also manchmal liegt die Nutzung auf der Straße und dann ist die Blockade eher im Kopf. Das wird nicht jede Kirche retten, aber Sie fragten mich nach Lieblingen oder nach. Ich freue mich, dass Mümmelmannsberg noch steht und würde mir dort den Mut wünschen. Und bei Kapernaum stehe ich jedes Mal mit großer Freude davor. Von der Kirche hatte ich mich nämlich mental schon verabschiedet nach dem Inventarisieren und dachte, die siehst du nicht mehr. Und jetzt denke ich, Karin, die haben dich überrascht, das ist gut gelaufen.
Ja, das ist interessant. Sie führen mich in meine Hamburger Vergangenheit zurück. An dem Beispiel Mümmelmannsberg kennt nicht jeder, aber das ist insofern eben total interessant, als es hier so ein richtiger 70er-Jahre-Stadtteil ist, der jetzt kein Problemstadtteil ist, das wäre jetzt irgendwie falsch, aber der irgendwie doch auch mit sozialen Anstrengungen verbunden ist, besonderer Art, und wo sich eben die Bevölkerung komplett verändert hat. Und wenn man da eben auch ein so modernes Gebäude, das flexibel nutzbar ist, anders als eine gotische Kathedrale, so neu denkt, und zwar nicht nur baulich, sondern auch von der Arbeit, die darin geschieht, dass der Stadtteil, der drumherum sich erheblich verändert hat, darin wiederfindet, dann ist das natürlich eine ganz tolle Geschichte. Zu Kapernaum könnte man nochmal einen ganz eigenen Podcast machen. Da bin ich mit dem Ergebnis und alle mit dem Ergebnis einverstanden. Da war nur der ganze Prozess total verratzt und auch sehr, sehr ärgerlich, weil die Stadt da eben die Übertragung einer ehemaligen Kirche an eine Moscheegemeinschaft, mit der wir gute Verbindung haben, übertragen hat, uns darüber nicht informiert hat und die gesamte Öffentlichkeitsarbeit, und da kann ich Ihnen sagen, das ist nicht witzig, uns überlassen hat. Und erst als wir als Kirche diese Entscheidung dann irgendwie öffentlich plausibilisiert hatten, sind sie wieder eingetreten. Da gab es schon richtig massiven Ärger. Aber das ist ja auch egal, das ist jetzt gewesen, so wie es sich darstellt, hat es funktioniert und lebt. Aber da habe ich gelernt, solche Veränderungen, vor allem wenn sie so symbolpolitisch auch brisant sind, wie die Veränderung, Umformung einer Kirche in einer Moschee, da muss von allen Seiten viel präziser miteinander gesprochen werden. Das ist ja aber auch jetzt Ihr Thema, und deshalb will ich noch mal einen letzten Aspekt und eine letzte Frage stellen. Für Sie war es ganz wichtig, die Öffentlichkeit nochmal neu auf das Thema anzusprechen und zu sensibilisieren. Wichtig wäre ja auch, die Politik anzusprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass das aber nicht so ganz einfach ist, weil Politiker dann sofort unglaubliche Summen vor sich sehen, die sie irgendwie aufbringen müssten und nicht wüssten, woher. Gibt da schon Ideen, wie Sie jetzt aus so einer öffentlichen Öffentlichkeitsmaßnahme wirklich eine politische Initiative werden lassen, ins Gespräch kommen mit politischen Verantwortungsträgern?
Interessanterweise liefen diese Gespräche schon und wir sind quasi mit dem Manifest parallel gelaufen. Ob das eine Lösung darstellt, müssen klügere Menschen als ich entscheiden, aber ich finde es interessant, es zumindest mal weiter zu erzählen. Es gab kurz nach dem Manifest, darauf sind wir von der Manifestgruppe angesprochen worden, ein Neuaufflammen einer Initiative, die Staatsleistungen. Das heißt, die Leistungen, die, ich versuche es verkürzt darzustellen, die der Staat an die Kirchen zahlt als eine Art Entschädigung oder Reparation für vergangene Säkularisierungen, also quasi Enteignungen von kirchlichen Gütern durch den Staat. Und diese Leistungen laufen jährlich in Millionenhöhe an die Bistümer und an die Landeskirchen. Und eigentlich besteht im Grundgesetz der Auftrag, diese Leistungen mal in etwas, in eine endgültige Lösung zu überführen, dahingehend, dass man nicht jährlich zahlt, sondern einmal eine Summe und gut ist. Und die Frage wäre und wurde in den Raum gestellt, wäre es nicht eine Erleichterung für die Kirchen, die ja offensichtlich schwer tragen an, also die Kirchen meine ich jetzt, die Landeskirchen und die Bistümer, die ja schwer tragen an ihren Gebäuden, zumindest an einigen ihrer Gebäude, zu sagen, wir unterstützen euch bei diesen Gebäuden und nehmen euch einen Teil dieser Last ab. Und wenn ihr mögt, könnt ihr darin dann auch weiter punktuell Gottesdienste und Sonstiges feiern und geben quasi einmalig eine größere Summe statt jährlich mittelgroße Summen in einen Fonds und nehmen die Gebäude dazu und machen etwas, was sie in England zum Beispiel mit dem National Trust schon haben. Es gibt solche Modelle in Teilen schon. Wir überführen diese Gebäude, die lasst ihr los als Kirche, also Bistümer Landeskirchen, und wir geben dieses Geld da rein und dann haben wir eine Auffanggesellschaft, eine Stiftung, was auch immer das dann wird, und das wäre ein Grundstück. Ich habe zumindest auf den Podien, die ich bisher besucht habe, von kirchlicher Seite gehört, keine große Bereitschaft wahrgenommen, auf diese jährlichen Geldzuwendungen zu verzichten. Ich habe auch von der kirchlichen Seite, was die Leitungsebene angeht, bisher häufig gehört, wir brauchen doch den Erlös von den Verkäufen aus den Gebäuden. In Nordrhein-Westfalen, darüber haben wir vorhin schon gesprochen, gab es die Lösung, dass die Betriebe, die Zechenbetriebe oder die Nachfolgebetriebe von den Zechen, das in einen Topf gegeben haben, was sie das Beräumen des Geländes, also der Abriss dieser Anlagen gekostet hätte, plus die Grundstücke, plus die Gebäude. Auch das wäre eine Möglichkeit. In jedem Fall müsste sich, denke ich, auch Kirche an gewissen Punkten von ein bisschen Besitz oder ein bisschen Anrecht auf finanzielle Zuwendung trennen. Und dann haben wir Möglichkeiten, wenn ich sehe, wie groß das Engagement rund um das Kirchenmanifest war und ich immer wieder gefragt wurde, wo kann ich denn spenden? Und ich gesagt habe, wir sammeln kein Geld, wir sammeln Stimmen. Ich glaube, dass wenn wir es schaffen, das negative Image, das, und ich leide da als Erzprotestantin genauso daran wie Sie, Herr Clausen, das negative Image, was die beiden großen Konfessionen im Moment haben, sozusagen nicht negativ auf die Gebäude abfärben lassen zu können, sondern wenn wir diese Gebäude in eine Struktur bringen, wo wir sagen, weißes Blatt und wir versuchen wirklich etwas Gutes, ich glaube, dann kriegen wir auch Leute mit dazu, die vielleicht mit Kirche als Institution nichts mehr anfangen können. Und wenn ich mit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz spreche, unter anderem sagen die, das Engagement ist groß und da geht was. Also wahrscheinlich eine Mischung aus Kirche gibt ein bisschen was ab, der Staat gibt was dazu und wir werden bürgerschaftlich auch noch was dazu brauchen. Aber daran basteln wir gerade, Herr Clausen. Ich habe noch keine fertige Lösung. Also die Frage, auf Politik zu gehen, heißt, sprecht auf Leitungsebene mal von den Parteien und von den Kirchen und setzt mal jemanden dazu, der nicht Leitungsebene Politik und Kirche ist. Und dann gucken wir mal.
Ja, toll, vielen herzlichen Dank. Ganz viele unterschiedliche Aspekte. Irre kommen, man merkt da nun mal alleine bei dem Thema Staatsleistung. Das ist eine sehr schöne Idee von dem Weltjournalisten Matthias Karmann gewesen. Kann man nicht dieses wirklich nervige Thema Staatsleistung aus der Öffentlichkeit rausräumen, indem man sozusagen diese Staatsleistung sozusagen umwidmet in Denkmalschutz oder in eine solche in so eine Stiftung oder so etwas, die eben für den Erhalt von Gebäuden zuständig ist. Ich weiß, dass das im Detail gibt es da tausend Fragen, irre kompliziert, wahnsinnig strittig. Ich merke bei uns selber, würde ich wahrnehmen, eine hohe Bereitschaft, über alles nachzudenken, was gute Lösung ist. Ich glaube, man muss einfach nochmal neu miteinander sprechen und dafür ist Ihr Kirchenmanifest eine, wie ich finde, sehr wichtige und hilfreiche Initiative. Und bin mal gespannt, ob wir solche Formate, wie Sie gerade gesagt haben, zwischen Kirche, Politik und eben jetzt nicht sozusagen institutionell Verantwortlichen oder Verhafteten, ja, da nochmal neue Form von Bewegung reinbringt in dieses ja wichtige Thema. Denn das ist ja das Interessante, so wahnsinnig anstrengend diese Kirchbauthemen sind, wenn man an die Zukunft denkt. So unmittelbar einleuchtend sind eben doch schöne Kirchbauten eben doch und Botschafterin ja unseres Glaubens, in welcher Form auch immer wir mit ihnen in die Zukunft gehen. Noch ein Schlusswort von Ihnen oder war sozusagen der Ausblick das, was Sie als offene Frage uns mitgeben wollen?
Ich hänge noch ein bisschen an den Hamburger Beispielen, nachdem Sie mich gefragt haben. Und ich habe noch eins, ich habe versprochen, eigentlich das was heiter halten, aber ich habe noch ein Beispiel, das mir ein bisschen Sorge macht. Das wäre in Hamburg St. Erich in Rothenburgsort. Ein sehr schöner, zentralisierender Bau. Sie können ganz entspannt sein, Herr Klausen, katholisch. Ein zentralisierender Bau. Und das ist so eines von den Beispielen, die so schleichend wegfallen. Man baut einen Bauzahn auf, man sagt, oh, das Dach könnte einschutzgefährdet sein. Und dann schleichen sich solche sehr schönen Schätzchen so raus. Und ich würde mir wünschen, wenn alle ein bisschen ein sorgsames Auge auf solche dahinschwindenden Gebäude haben. Denn wie Sie sagen, die Freude, in diese Gebäude hineingehen zu können und sie baukünstlerisch, kulturell, spirituell, wie auch immer zu genießen. Und das ist das Schöne. Man kann ja, ich kann in solchen Gebäuden ganz vieles auf einmal. Die würde ich uns nachhaltig bleibend wünschen. Und da bin ich auch schon wieder heiter und habe mich gefreut, mit Ihnen ein paar Gedanken, um dieses Thema zu spinnen.
Vielen herzlichen Dank, liebe Frau Berkemann, von der Initiative Kirchenmanifest, dass man leicht gegoogelt bekommt und dann in Ruhe den Text nachlesen kann und sich überlegen kann, wie man sich selber engagiert in diesem Feld. Vielen herzlichen Dank.
Danke Ihnen für das Gespräch.